Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Der 79. Deutsche Betriebswirtschaftertag der Schmalenbach-Gesellschaft beschäftigte sich Ende September mit der Zukunftsfähigkeit der europäischen Unternehmen und nahm dabei deren Finanzierung in den Fokus. Eingangs habe ich Michael Hüter, Direktor des Deutschen Instituts der Wirtschaft, nach der Positionierung Deutschlands im Transformationsprozess gefragt. Er sieht viele strukturelle Schwächen, die durch aktuelle Umbrüche der Geopolitik weiter verschärft werden, als Bremsklotz und verwendet dafür einen provokanten Begriff.
Der Begriff der Germanosklerose soll gerade deutlich machen, dass wir so viel Sand im Getriebe haben, dass wir diese Potenziale nicht richtig gut nutzen.
Fünf Fragen an Michael Hüter. Herzlich willkommen, lieber Herr Hüter, zu dem kurzen Podcast. Im ersten Slot des Betriebswirtschaftertages ging es jetzt gerade um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der deutschen Unternehmen. Sie haben den Begriff der Germanosklerose eingebracht und damit doch auch für Erschütterung gesorgt bei den Zuhörern. Wie ist es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bestellt?
Die Potenziale sind hoch, aber der Begriff der Germanosklerose soll gerade deutlich machen, dass wir so viel Sand im Getriebe haben, dass wir diese Potenziale nicht richtig gut nutzen. Wir haben eine gute Forschungslandschaft, wir haben eine gute Innovationskultur, sieht man auch im internationalen Ranking. Wir sind ja immer noch auf Platz 11. Man darf ja nicht verkennen, dass junge Ökonomien natürlich aufrücken. Und ich meine, gegen 1,3 Milliarden Chinesen mit 80 Millionen Deutschen. Also man muss einfach mal die Relationen auch herstellen. Aber wir kommen nicht aus dem Puschen, weil wir uns festhalten an vergangenen Strukturen, an staatlichem Verwaltungshandeln, das der Sache nicht mehr angemessen ist. Und damit verbauen wir uns die Chancen. Das ist die eigentliche Botschaft dieses Begriffs. Und das ist deshalb so bedenkenswert und bedenklich, weil es in der Zeit stattfindet, wo die demografische Alterung seit diesem Jahr, Echo-Effekt 60 Jahre nach dem Beginn des Rückgangs der Geburtenrate 1965 so deutlich durchgreift auf das Wachstumspotenzial. Und das sind aus meiner Sicht dann die demografische Alterung mit der Germanosklerose, die uns in dieses Wachstumspotenzial von noch 0,4-0,5% pro Jahr reinbringt.
Sie haben eine Produktivitätslücke beschrieben. Sie haben auch auf mangelnde Flexibilität hingewiesen. Manche nordische Länder sind weiter als wir.
Ja, das sind aber auch die Länder, die wir aus vielen Gründen immer mal angeschaut haben. Wir haben immer mal über Dänemark gesprochen, das Flexicurity. Stichwort zur Frage, wie gestaltet man Systeme sozialen Sicherung, war schon mal vor 10, 15 Jahren in Deutschland attraktiv. Wir haben dann verlernt, auf diese Länder zu schauen, die aber an vielen Stellen uns Hinweis geben. Also beispielsweise die Kosten des Scheiterns sind bei uns so hoch. Warum ist das ein Thema? Wenn, wie in dem Draghi-Report ausgeführt, die Produktivitätslücke im Tech-Sektor verursacht ist und nicht in den sonstigen Sektoren. Da sind wir ein paar mit den Vereinigten Staaten. Und der Tech-Sektor geprägt ist durch eine Scheiternsrate von etwa 90% nach allen Studien, was wir kennen, ist ja die Frage, was der Investor für eine Perspektive hat. Kann ich hinterher, wenn ich dann bei den 90% mit meinem Projekt war, ich bin gescheitert, kann ich schnell genug die Ressourcen reallozieren? Kann ich eine andere Nutzung der beispielsweise angeheuerten Beschäftigten machen? Das kann ich in den USA, das kann ich aber in Dänemark und der Schweiz. Und das wirkt sich jetzt positiv aus. Dort haben sie 3 Monate nachfolgende Nachlaufkosten. Bei uns haben sie 31 Monate Nachlaufkosten. Und das Thema zu dem Thema der Frage der Finanzierung von Start-up, von Innovationen, Risikokapital, Venture Capital ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist und was wir zu wenig diskutieren. Wir bleiben da gerne auf der Oberfläche des Draghi-Reports. Wir müssen da in die Tiefe.
Kommen wir vielleicht erst zur Politik, dann zu den Unternehmen selbst. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund, den Sie jetzt nochmal beschrieben haben, die ersten 140 Tage der neuen Bundesregierung einwerten?
Sie haben sich selbst unnötig ins Bein gestellt, einem ganz anderen Thema, nämlich bei der Frage der Berufung von neuen Verfassungsrichtern. Das darf eigentlich von Ökonomen jetzt erstmal nicht von Interesse sein, aber es hat faktisch dazu geführt, dass die richtigen Ansätze zur Verbesserung der Investitionsbedingungen vor der Sommerpause völlig sozusagen aus der Wahrnehmung und der medialen Berichterstattung verschwunden sind. Politisches Handwerk ist einfach schlecht. Auf der anderen Seite hat die Regierung richtige Entwicklungen und Positionen in der Außenpolitik vorgenommen. Die Themen mit Blick auf Verbesserung der Investitionsbedingungen durch steuerliche Abschreibungsbedingungen, durch Perspektive Senkung der Körperschaftsteuer, auch bei der Stromsteuer etwas zu machen, aber wieder unzureichend. Also es hätte viel besser laufen können und die Signale hätten deutlicher sein können, hätte man Versprechen eingehalten, die Stromsteuer halt für alle Sektoren. Denn wir reden über die Sektorkopplung, die Elektrifizierung ist zentral auch für den Weg zur Dekarbonisierung. Insofern ist das so ein gemischtes Urteil und leider ohne Not schlechter, als es hätte sein können.
Und was verstehen Sie grundsätzlich unter einer begleitenden Industriepolitik? Was muss über das Thema Strompreise, Energiepreise noch dazukommen?
Also wir sehen ja, dass der Strukturwandel politisch gerahmt ist. Denn das Klimagesetz setzt einen klaren Zeitrahmen, 2045, Europa 2050, soll die Netto-Null erreicht werden. Also durch Emissionsminderung und CO2-Entnahme aus in anderen Systemen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass wir daraufhin alles setzen müssen. Man kann argumentieren, der Zertifikatehandel mit dem CO2-Preis steuert viel. Das ist richtig, aber halt nicht alles. Wenn er nämlich nur, wenn man ihn nur laufen lässt, heißt das, dass wir Grundstoffindustrie verlieren. Wir verlieren beispielsweise dann Stahl, weil die sagen, na gut, ab 2030, 35 kann ich die Hochofenroute nicht mehr fahren, weil die ist zu CO2.
Hat schon verzichtet auf diese.
Ja, aber ArcelorMittal sagt, wir bauen keine Direktreduktionsanlage als Ersatz für die Hochofenroute. Sie bleiben aber in der Sekundärstahlerzeugung mit Lichtbogenöfen strombasiert. Also das schon. Aber die Frage am Ende ist, und das muss Politik beantworten, auch unter Gesichtspunkten der internationalen Sicherheit, der militärischen Sicherheit und der Resilienz, wie viel Grundstoffproduktion brauchen wir? Null ist sicherlich falsch. Denn das würde auf der Annahme beruhen, dass wir frei, voll integrierte internationale Märkte haben, Produkte aus Commodities importierbar sind. Das wird aber nicht passieren. Also muss ich ja Sorge tragen, das Schallbeispiel, das kann man für Chemie, Papier und andere energieintensive genauso beschreiben, man eine begleitende Industriepolitik macht über Contracts for Difference, also die Kostenkompensation in der Übergangsphase und die Organisation von Leitmärkten, damit dann grüner Stahl am Ende basierend auf grünem Wasserstoff, weil die Hochofenroute ersetzt durch eine Direktreduktionsanlage, anfangs gasbetrieben, dann wasserstoffbetrieben, diesen Dekarbonisierungspfad ermöglicht. Das wird aber nicht passieren, wenn wir nur den CO2-Preis laufen lassen.
Was können die Unternehmen selbst tun, um resilienter zu werden? Hätten Sie 2, 3 wichtige Punkte?
Unternehmen sind ja mit Blick auf die Kapitaleigner immer in der Pflicht, das ohnehin zu tun. Die Diskussion ist immer ein bisschen irritierend, weil ich meine, der pflegliche Umgang mit eingesetztem Kapital heißt
das
ja auch.
Das sollte so sein.
Ja, sollte, und dass ich auch Risikostreuung organisiere im Beschaffungswesen, wie im Absatzwesen und so weiter. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen bei der Frage der Resilienz von Unternehmen im Zweifel. Natürlich kann man fragen, ob die Unternehmen immer den richtigen Mut gehabt haben. Mhm. Ja, also vor 10 Jahren hat die deutsche Automobilwirtschaft erzählt, Batterien sind Commodities von Weltmärkten. Auch Bosch hat nicht groß investiert. Heute stellen wir fest, es gibt offensichtlich doch Forschungsinteresse daran. Das ist so ein bisschen hängen geblieben. Und insofern ist eher die Frage auch der Nachhaltigkeit einer Standortentwicklung. Die Automobilbranche bleibt erstmal zentral. Mhm. Wir sind gut ausgestattet. Über 50% der Patente für autonomes Fahren liegen in Deutschland. Und der Weg nach vorne jetzt, man fragt immer, wo sind die Modelle? Wo findet das sich eigentlich für den Konsumenten wieder? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Ich würde nicht sagen, es ist die Resilienz, die Unternehmen nicht richtig beobachten. Sie haben ein hohes Maß an Strategieunsicherheit.
Vielleicht auch der fehlende Mut. Ich komme nochmal auf den Sklerose-Begriff. Sie haben selbst gesagt, man sprach ja auch mal von Euro-Sklerose. Die Japaner wurden uns als Schreckensszenario vorgeführt, auch für die Automobilindustrie. Ja. Das hat man aber überwunden, diese Konkurrenz.
Weil man delegiert hat.
Genau. Und kann man sagen, dass einem die Bereitschaft, auch das Geschäftsmodell grundsätzlicher zu verändern, dass die ein bisschen nachgelassen hat?
Naja, man hat, glaube ich, nehmen wir mal nochmal die Automobilbranche, weil sie halt von so hohem Gewicht ist, man hat lange zugewartet. Dann kam die Flottenregulierung aus Brüssel, die nicht gerade die klügste Regulierung ist. Man hätte ja auch anders vorgehen können, Mineralölindustrie, Mineralproduktion in das ETS 1 integrieren, so wie man ja auch Schifffahrt und Luftfahrt irgendwann ins ETS 1 integriert hat und hätte dadurch an der Tankstelle für Preise gesorgt, die Nachfrager zu anderen Entscheidungen bringen. Das hat man lange nicht gewollt, weil man Angst hat, wenn man das bei den Konsumenten irgendwann anlandet. Und die Unternehmen stehen halt vor der Frage, wie sie letztlich mit ihrer Produktpalette darauf reagieren. Und das ist natürlich schon fundamental. Wenn der batterieelektrische Antrieb der Einzige ist der Zukunft, dann stehe ich natürlich für fundamentalen Fragen und die Transformationsphase wird außerordentlich herausfordern. Die Unternehmen haben reagiert, indem sie sehr viel stärker, noch stärker in das Premium-Segment hineingegangen sind. Volumensanbieter ist eigentlich, wenn man so will, in Deutschland noch VW. Opel, der hier produziert, und Ford, die hier produzieren, aber von den Deutschen.
Hier und der Ferrari liefen dann schon fast.
Genau, ne? Das heißt also, das kann man auch verstehen, ne? Das Premium-Segment ist höher wertschöpfungsträchtig, ja. Stärkt auch die Ertragskraft, um dann wieder Investitionen möglich zu machen. Das sind natürlich auch fundamentale Entscheidungen. Deswegen wird die Automobilbranche in 5 Jahren nicht nur bei den OEMs, sondern auch bei der Zulieferstruktur völlig anders aussehen.
Kommen noch mal zum Abschluss zu dem Fokusthema unseres Betriebswirtschaftertages, nämlich der Finanzierung. Gerade heraus mal gefragt, Europäische Kapitalmarktunion, jetzt soll sie ja Spar- und Investitionsunion heißen. Glauben Sie da eigentlich wirklich noch dran?
Das Problem ist, dass auf der nationalen Seite, glaube ich, nicht wirklich gesehen wird, was das eigentlich bedeutet. Wir haben ja immer das, müssen wir erkennen, immer noch das erhebliche Problem, dass französische Wirtschaftspolitik eine andere Perspektive hat. Also der nationale Champion ist dort zentral und man hat manchmal den Eindruck, man hat eher Sorge von einem deutschen Champion als vom amerikanischen. Und das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Und deswegen heißt das ja, dass wir sowohl für die Investoren als auch für die, die das Geld, also die Finanzinvestoren, die das umsetzen, Unternehmen, aber auch für die Privatanleger letztlich einen europäischen Markt machen. Wenn wir uns anschauen, im Bereich Investmentfonds ist das ja immer noch schwierig, auch attraktives Produkt an hier zu kreieren, das auch in Spanien vertrieben werden kann. Also wir verlieren einfach Skalierungsvorteile in diesem Markt. Und insofern, glaube ich, ist es auch aber evident, also der Draghi-Bericht hat das ja auch nochmal sehr deutlich
brauchen gemacht. Täten wir das.
So, und insofern glaube ich, ja, die Branche tut aber auch zu wenig dafür. Also ich glaube, auch Banken und Finanzintermediäre aller Art müssten sich nochmal ganz anders auf, um klar zu machen, worum es geht. Es geht ja nicht um Geschenk an diese Branche. Das ist ja
das negative Narrativ, was dann
auch. Genau, was gerade auch im Europäischen Parlament rumtut. Und man muss sehr deutlich machen, dass dieses Thema der Investitionsunion, Savings Investment Union, letztlich Wachstumsmotor ist. Antwort auf Draghi. Und wenn man das schafft, dann haben wir auch eine Chance.
Es waren ein paar mehr als 5 Fragen, lieber Hüther. Ganz, ganz herzlichen Dank für heute.
Danke.
Mit Rainer Neske, CEO der LBBW, Landesbank Baden-Württemberg, habe ich über die Herausforderungen der Finanzierung großvolumiger, transformatorischer Investitionen, die das Geschäftsmodell von Unternehmen gravierend verändern, gesprochen. Im Hinblick auf die Bonitätsbeurteilung von Kreditnehmern sah er die Notwendigkeit, weniger auf Zahlen der Vergangenheit, sondern stärker auf die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu schauen.
Ja, ganz genau. Ja, in die klassischen Rating-Systeme kommen natürlich überwiegend Faktoren aus der Vergangenheit hinein. Und ich denke, gerade wenn Transformation notwendig ist, brauchen auch Unternehmen einen Bankpartner, der flexibel genug ist, auch auf Zukunftstrends zu setzen, ohne jetzt die Existenz der eigenen Bank in Gefahr zu setzen. Aber wir brauchen sehr viel mehr zukunftsgerichtete Bankpolitik als eine, die sozusagen einen stetigen Wandel begleitet. Wir sind in einer Umbruchsituation in vielfacher Hinsicht.
Ja, lieber Herr Neske, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zur Verfügung stehen für 5 Fragen an. Zum Auftakt des DBT ging es ja um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der deutschen Unternehmen. Sie haben ein paar schlechte Nachrichten für den Standort Deutschland im Gepäck gehabt. Welche waren das?
Gut, das sind die bekannten Themen. Wir sind mittlerweile unter allen OECD-Ländern am Ende der Schlusslicht in unseren Wirtschaftsaussichten. Wir haben jetzt 3 schwierige Jahre hinter uns. Und auch nach vorne gerichtet haben wir am Ende kein wirkliches Wachstum. Und das lässt sich eigentlich an 5 grundsätzlichen Problemen festmachen. Das sind natürlich die Energiepreise. Das ist der zunehmende Demografiefaktor, der belastend auf die Unternehmen wirkt. Aber vor allen Dingen natürlich das Thema Bürokratie, was in Deutschland sicherlich sehr ausgeprägt ist.
Insofern ist es aber nichts ganz Neues, sondern es sind strukturelle Dinge, die sich auch schon länger aufgebaut haben.
Ja, genau. Das sind nichts Neues. Aber natürlich ist es so, je länger so etwas anhält, umso mehr frisst es sich rein. Hinzu kommen die geopolitischen, dramatischen, grundsätzlichen Veränderungen. Denken Sie an die Änderung in Amerika. America First heißt am Ende das Abwenden von partnerschaftlichem Handeln, das Abschotten von Märkten, Stichwort Zollpolitik. Die Problematik in China, wo China zunehmend so nicht mehr ein Importland ist, sondern ein hohes Exportland, was mit hochwertigen Produkten auf die Weltmärkte drückt, was uns dann in Konkurrenzsituationen bringt. Also eine wirkliche Kombination von vielen großen Herausforderungen.
In diesem Zusammenhang muss man zunächst mal fragen, was hat die Politik schon erreicht? Konkret die neue Regierung, die 140 Tage im Amt ist, wurden richtige Weichen gestellt? Oder ist es so, Sie haben auch mal den Begriff der Dämpfungsprogramme verwendet, dass man eher sediert, statt zu innovieren?
Ja, ich sag mal, man hat ja normalerweise den Punkt der ersten 100 Tage und es gibt den Spruch, zumindest in der Unternehmenswelt, was du in den ersten 100 Tagen nicht anlegst, das wird danach umso schwerer. Ich glaube, was man gespürt hat, dass Deutschland auf der internationalen Bühne wieder wahrgenommen wird. Deutschland muss gerade in Europa eine wichtige Rolle spielen in der Zukunftsgestaltung von Europa. Was die eigenen Hausaufgaben betrifft, stehen schwierige strukturelle Fragen vor uns. Ein Herbst der Reformen ist angekündigt. Ich glaube, die Erwartungen sind sehr hoch, aber am Ende wird nur zählen, was langfristig an Strukturreformen herauskommt. Das betrifft natürlich die Sozialsysteme, das betrifft die Fragen der Entbürokratisierung und auch die Frage des Energiemarktes.
Mhm. Kommen wir mal zu den Unternehmen selbst. Was sind derzeit aus Ihrer Sicht die stärksten Treiber der Transformation, gerade bei der mittelständischen Firmenkundschaft in Ihrem Geschäftsgebiet? Da gibt es ja sehr viel verarbeitendes Gewerbe, da gibt es sehr viel Automobilunternehmen und Automobilzulieferer. Ist es die Nachhaltigkeit? Sind es die geopolitischen Veränderungen? Ist es die KI? Was wirkt sich am stärksten aus?
Also aus meiner Sicht und meiner Beobachtung, aus vielen Gesprächen und Dingen, die wir beobachten können, ist sicherlich die Geopolitik jetzt der stärkste Veränderungstreiber. Das Thema der Zollpolitik der Amerikaner hat eine wirkliche Strukturfrage ausgelöst. Egal wie hoch die Zölle sind und wer weiß schon, wie hoch sie jetzt sind oder morgen sein werden. Es ist ganz klar, dass sich die Unternehmen darauf einstellen müssen. Wo produziere ich, wo setze ich ab? Wie gehe ich mit den geopolitischen Herausforderungen um? Und dann natürlich das, was wir die ganze Zeit schon haben, hohe Energiepreise, die sowieso den Standort Deutschland unter Druck setzen. Also das, was ich eben schon erwähnte.
Jetzt ist ja die Frage, wie können Unternehmen an Resilienz gewinnen, gerade auch durch die Finanzierungsseite? Jetzt haben Sie vorhin auch dargestellt, eigentlich ist der Mittelstand besser auf Krisen vorbereitet gewesen als zuvor. Also die Eigenkapitalquote zum Beispiel ist höher, als sie mal vor 20, 30 Jahren war. Aber das reicht offenbar nicht.
Nein, das reicht nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich, dass auf der Finanzierungsseite sehr langfristige Finanzierungspartnerschaften da sind. Ich glaube, es geht darum, dass Unternehmen mit ihren Hausbanken sehr offen und transparent die Maßnahmen diskutieren, die Finanzierungsmittel, die dazu notwendig sind. Und das ist dann je nach Branche, je nach Unternehmen, je nach Wettbewerbssituation dann natürlich individuell. Generell kann man sagen, die langfristige Finanzierung bereitstellen, höhere Liquiditätspuffer bereithalten, um die Resilienz zu erhöhen gegen kurzfristige Schocks. Das sind die Fragestellungen, wo viele Finanzierungsfragen jetzt natürlich diskutiert werden.
Wenn wir von Umbruch, wenn wir von Transformation sprechen und nochmal die Transformationsfinanzierung fokussieren, gibt es jetzt spezielle Produkte, wo man sagen kann, also die haben auch Sie sozusagen im Regal, um diesen wirtschaftlichen Wandel auch darzustellen?
Ja, wir, glaube ich, kennen alle die enormen Zahlen, die man sozusagen kennt, was in die Transformationsfinanzierung geht. Das ist natürlich vor allen Dingen der Umbau der Energienetze, der gesamten Energieinfrastruktur, aber auch die Fragestellung der Infrastruktur, sei es Bahnen, sei es Autostraßen, sei es Brücken oder Ähnliches, sei es Schulen. Ich glaube, neben den traditionellen Finanzierungsinstrumenten, die dazu in Frage kommen, werden neue Finanzierungsformen notwendig sein. Denken Sie nur daran, vor welchen enormen Herausforderungen Kommunen und kommunalnahe Infrastrukturunternehmen stehen in Bezug auf der Transformation. Die haben vor allen Dingen nicht nur das Fremdkapitalproblem, sondern Eigenkapital. Ja. Wir haben gerade ein Produkt vorgestellt, wo wir eine Investitionsplattform für Investoren bereitstellen, die in diese Plattform rein investieren, die dann Eigenkapital für kommunale und kommunalnahe Versorger bereitstellt. Dort sind noch viele Fragestellungen auf Seiten der Kommunen zu lösen. Aber wir werden neue Finanzierungsformen brauchen, um diese langfristigen Infrastrukturinvestitionen zu stemmen. Nicht alles wird über Schulden des Bundes gehen.
Um also auch mehr privates Kapital zu mobilisieren, genau, für die Transformation.
Ganz genau.
Mhm. Und dann können die Banken natürlich nur helfen, wenn sie selbst resilient sind. Was tut Ihre Bank für die eigene Resilienz?
Gut, am Ende des Tages gibt es drei Resilienzmaßnahmen. Die eine ist natürlich, dass Sie hohe Eigenkapitalpuffer als wirkliche Stresspuffer haben. Dazu kommt ein großes Liquiditätspolster. All das ist auch regulatorisch sehr stark forciert worden nach der Finanzkrise. Insofern ist die vorletzte Krise, nämlich die Finanzkrise, schon ein starker Implikator gewesen. Da sind im Allgemeinen die europäischen Banken sehr gut aufgestellt. Und das Dritte ist, das ist dann bankindividuell, dass man am Ende auch ein diverses Geschäftsmodell hat, bedeutet sowohl regional als auch branchentechnisch seine Kredite und seine Kreditpolitik gut diversifiziert in einer Welt, die so volatil ist.
Und was verändert sich in Ihrem Risikomanagement durch all diese Dinge, die wir jetzt beschrieben haben?
Ich glaube, es sind zwei Themen. Das eine ist, dass Länder und globale Risiken einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Das heißt, es ist nicht nur relevant, dass der entsprechende Kreditnehmer beispielsweise, sondern auch in welchen Regionen und in welchen Rahmenbedingungen wird das gemacht, welche Klumpenrisiken entstehen dort innerhalb der Bank, auf der Bankbilanz. Gab es zwar traditionell immer schon, das muss aber deutlich stärker intensiviert werden. Was sind die Auswirkungen von globalen Volatilitäten? Das zweite ist sicherlich die Frage, dass wenn Unternehmen sehr stark in der Transformation sind, weniger die Qualität der Bilanz der letzten 3 Jahre eine Rolle spielt, als vielmehr, wo sind sie positioniert im Wettbewerb, wie passen sie ihre Kostenstrukturen an, wo liegen Wettbewerbsvorteile, wie sehen Standortpolitiken aus. Das heißt eher die Frage der Beurteilung der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und weniger deren derzeitige Bilanzstruktur.
Da müssen wir dann aber mit mehr Unsicherheiten leben, das wird auch der Regulator irgendwo akzeptieren müssen, dass man diese Dinge eben nicht so nachprüfbar machen kann wie andere Dinge, beispielsweise aus Bilanz und G&V.
Ja, ganz genau. Ja, in die klassischen Rating-Systeme kommen natürlich überwiegend Faktoren aus der Vergangenheit hinein. Und ich denke, gerade wenn Transformation notwendig ist, brauchen auch Unternehmen einen Bankpartner, der flexibel genug ist, auch auf Zukunftstrends zu setzen, ohne jetzt die Existenz der eigenen Bank in Gefahr zu setzen. Aber wir brauchen sehr viel mehr zukunftsgerichtete Bankpolitik als eine, die sozusagen einen stetigen Wandel begleitet. Wir sind in einer Umbruchsituation in vielfacher Hinsicht.
Ich könnte jetzt noch fragen, ob man dafür, also für mehr Resilienz, auch größere Banken braucht und ob dafür Landesbanken auch fusionieren müssten. Aber das ist ein extra Thema. Lieber Herr Niske, herzlichen Dank heute für die Beantwortung von etwas mehr als 5 Fragen.
Vielen Dank.
Dr. Markus Schenk, Co-Head of Investment Banking der Dachregion bei Lazard, wies auf die sehr stark gewachsenen Kapitalpools im Private-Segment hin, die auch immer stärker für die Transformationsfinanzierung nutzbar gemacht würden.
Ja, da habe ich vor allen Dingen mich bezogen auf den Bereich Private Credit, was eine Asset-Klasse ist, die im Grunde genommen eigentlich erst im Nachgang zur Finanzkrise entstanden ist. Die kannten wir eigentlich vor 2010 noch nicht. Ist mittlerweile der am stärksten wachsende Pool an, ich sage es mal, Fremdkapital oder fremdkapitalähnlichem Kapital. Sehr flexibel, kann man sozusagen maßschneidern auf einzelne Situationen, bis hin zu, dass aus diesen Pools auch, ich sag mal so, hybride Formen bereitgestellt werden können, die faktisch einem Unternehmen auch Eigenkapital geben können.
Lieber Dr. Schenk, herzlich willkommen zu 5 Fragen an und es soll gehen, so wie beim Betriebswirtschaftertag heute auch, um das Thema Finanzierungsstrategie von Unternehmen. Ich will aber erst mal fragen, ist es nicht so, dass wir eine Investitionsschwäche haben und uns mehr darum kümmern müssen im Moment, als um das Thema, wie finanziere ich?
Also eine Investitionsschwäche im Sinne, es gibt nicht genügend Investitionsmöglichkeiten, haben wir, glaube ich, nicht, weil wir aus meiner Sicht mindestens mal drei Trends haben, die in einem fast schon historisch ungewöhnlichen Ausmaß Investitionen treiben. Erstens das ganze Thema Infrastruktur, ob das Energiesysteme sind, ob das Kommunikationssysteme sind. Das zweite Thema ist Software. Es gibt kaum einen Sektor von Healthcare über Automobil, Telekommunikation, der nicht darüber nachdenkt, wie sich fundamental der eigene Sektor durch Software verändert. Da müssen die Leute viel investieren. Und das dritte Thema, was wir haben, ist eines, was, glaube ich, eher dadurch entsteht, dass die großen regionalen Wirtschaftszentren auf diesem Planeten sich ein Stück weit unabhängiger voneinander versuchen zu machen. Ja, Stichwort Aufbau Waferfabriken in Nordamerika, in Europa. Also will sagen, da gibt's, glaube ich, genügend Treiber.
Mhm. Wenn wir jetzt an die Finanzierungsstrategie denken, also jetzt tatsächlich auf die Passivseite schauen, was verändert sich, hat sich vielleicht auch schon verändert im Finanzierungsmix der Unternehmen?
Das hat ein bisschen, glaube ich, was dann damit zu tun, woher die der Finanzierungsbedarf kommt. Auch hier mal wieder ein paar Beispiele. Infrastruktur, das ganze Thema Infrastrukturfinanzierung, da sind sehr viel mehr, Produkte entstanden. Das ist eigentlich fast ein eigener Sektor mittlerweile. Auch was an Eigenkapital dort reinfließt, wenn man nur an die großen Infrastruktur-Equity-Fonds denkt, die entstanden sind. Also da ist sehr viel mehr an Möglichkeit gekommen. Ich glaube, dass sich für viele Unternehmen, da gucke ich jetzt vor allen Dingen mal auf Wachstum oder auch auf solche Unternehmen, die zum Beispiel in Software et al. Investieren müssen, aber eben nicht, die Gunst eines Investment-Grade-Ratings haben, muss man auch sagen, ist sehr viel mehr an Eigenkapitalmöglichkeiten auch entstanden, mit denen man hier agieren kann.
Da haben Sie vorhin auch viel über private Finanzierungspools gesprochen. Das hat mich interessiert. Wenn Sie das bitte nochmal aufgreifen.
Ja, da habe ich vor allen Dingen mich bezogen auf den Bereich Private Credit, was eine Asset-Klasse ist, die im Grunde genommen eigentlich erst im Nachgang zur Finanzkrise entstanden ist. Die kannten wir eigentlich vor 2010 noch nicht. Ist mittlerweile der am stärksten wachsende Pool an Fremdkapital oder fremdkapitalähnlichem Kapital. Sehr flexibel, kann man sozusagen maßschneidern auf einzelne Situationen, bis hin zu, dass aus diesen Pools auch, hybride Formen bereitgestellt werden können, die faktisch einem Unternehmen auch Eigenkapital geben können.
Es ging durch die Presse eine Transaktion von RWE, die in dem Zusammenhang auch bemerkenswert ist.
Ja, das ist so ein Beispiel dafür. Deren haben wir fairerweise in Europa noch nicht so viele. In den USA gibt es da schon sehr viel mehr. Aber in der Tat, RWE und Apollo haben sich darauf verständigt, dass Apollo mit in die Finanzierung der Eigenkapitalerfordernisse bei Amprion mit reingeht. Ich kenne jetzt nicht die Details, aber wir haben ähnliche Strukturen schon auch an anderer Stelle gesehen. Vonovia hat zum Beispiel auch mit den genannten Apollo, aber gibt auch einige andere Anbieter in dem Bereich, Strukturen entwickelt, die faktisch Eigenkapital zur Verfügung stellen und das zu sehr interessanten Konditionen. Aber man muss eines dazu immer sagen, das funktioniert immer da, wo ich einen relativ stabilen Cashflow auf der anderen Seite habe.
Das ist bei den Netzen ja der Fall sein sollte.
Bei den Netzen der Fall, das kann aber auch,
Wohnungen,
da haben wir vorhin drüber nicht gesprochen, das kann durchaus auch bei sehr integrierten Industrieunternehmen möglich sein, wo ich viele, interne Lieferbeziehungen habe und ich einen Teil halt rausnehme und sage, ich investiere in diesen Bereich. Der ist aber ein Stück weit, darf nicht ganz, abgesichert durch eine interne Lieferbeziehung.
Dadurch kriegen wir aber auch eine noch höhere Bedeutung anderer Investoren am Kapitalmarkt.
Na? Das ist richtig.
Ist das, würden Sie das als Problem ansehen oder sagen Sie, ein normaler Strukturwandel, damit muss man umgehen?
Also das ist ja ein Prozess, der sich schon lange entwickelt. Wir haben irgendwie Private Equity am Anfang gesehen, am Anfang skeptisch betrachtet, heute glaube ich,
ist normalisiert.
Ist normalisiert und muss man auch sagen, ist die Private Equity Community eine wichtige, um auch Unternehmen nach vorne zu bringen. Wir sehen immer mehr Sovereign Wealth Fonds, die, also Staatsfonds, die oder auch Pensionsfonds, die mit Direktinvestitionen sich an Unternehmen, an Großinvestitionsprojekten beteiligen, LNG-Projekte etc. Also ich glaube, das sind wichtige Marktteilnehmer und es sind auch zunehmend wirklich sehr sophistizierte Marktteilnehmer, die eigene Investmentteams haben. Früher haben wir immer so ein bisschen gedacht, zum Beispiel aus dem Mittleren Osten, naja, da kommt viel Kapital her, aber die sind da nicht so hinten dran. Das ist überhaupt nicht mehr heute der Fall. Die haben sich ähnlich professionell aufgestellt wie viele westliche Fonds.
Aber haben wir da nicht eine starke Dominanz der US-Fonds, was dann wieder vor dem Hintergrund, wir wollen auch in Europa etwas souveräner werden, ein Problem ist?
Sehe ich nicht so. Wir haben große Staatsfonds aus Holland, aus Norwegen, aus Singapur, aus dem Mittleren Osten, die, ich sag mal, was deren Kapitalverfügbarkeit anbelangt, sich in keinster Form hinter dem verstecken müssen, was aus den USA kommt.
Das vielleicht nur noch mal anders mobilisiert werden muss dann für bestimmte Themen.
Das stimmt, aber das sehen wir ja auch. Mhm. Ich glaube, da werden wir auch in naher Zukunft noch das eine oder andere hier in unserem Land sehen, wo eben auch aus diesen Kapitalpools für Europa Investitionsmittel bereitgestellt werden.
Wenn wir von Finanzierungsstrategie die Rede, wenn wir darüber sprechen, ist ja auch eine ganz wichtige Frage, was ist das Oberziel? Und ist die Beobachtung richtig, dass noch vor, sagen wir, 5 oder 10 Jahren das Thema Finanzierungskosten doch relativ stark eines war und wir jetzt viel mehr auf Verfügbarkeit schauen und auf die Flexibilität der Finanzierung?
Ja. Also ich glaube, von der Richtung würde ich dem zustimmen. Wenn Sie heute mit dem CFO eines großen Unternehmens reden, würde der immer sagen, na ja, ich gucke auf jeden Fall auf die Kosten. Das tun Sie richtigerweise auch. Aber ja, dadurch, dass alles schnelllebiger geworden ist, dadurch, dass man vielleicht in etwas investieren muss, wo man sagt, na ja, ich muss das aber vielleicht nicht 100% selbst besitzen, ist das Thema Flexibilität, glaube ich, heute in der Tat hat einen deutlich höheren Stellenwert, als das vor 10 Jahren der Fall war. Ich muss schnell reagieren können auf Veränderungen und die Veränderungsgeschwindigkeit ist größer.
Wenn Sie 10 Jahre nach vorne schauen, was ist der wichtigste Trend, der sich bis dahin manifestiert hat, was die Finanzierung von Unternehmen, Großunternehmen bei großen Transaktionen angeht?
Ja, ich glaube, dass das Privatkapital, ob das Credit Equity ist, wird weiterhin stärker wachsen, als wir das an den öffentlichen Kapitalmärkten sehen, für solche Investitionsvorhaben. Wir werden aber auch sehen, da haben wir vorhin auch darüber diskutiert, dass das ganze Thema Supply Chain Finance wird Unternehmen, glaube ich, nach vorne hin auch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten eröffnen. In der Konsequenz, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wird die Abhängigkeit insbesondere in Europa, denke ich, vom Bankensektor wird weniger stark sein, als das heute der Fall ist.
Dann herzlichen Dank Ihnen, lieber Dr. Schenk, für die Beantwortung von 5 Fragen.
Vielen Dank.